In unserer fortlaufenden Predigtreihe über das Wesen Gottes sind wir heute zu einer nächsten Eigenschaft Gottes gekommen und die heißt, Gott ist gerecht. Einige hören jetzt auf, das heißt, spitzen ihre Ohren. Die anderen mögen die Ohren zumachen, weil wir vielleicht verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Untereinander, aber auch mit unserem allmächtigen Gott. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sagen, bitte, bloß nicht, dass Gott gerecht ist und dass er ein liebender Gott ist, erst recht nicht. Dieses Elend und dieses Leid auf dieser Welt ist unerhörlich. Es geht also um die Gerechtigkeit Gottes. Bin aber auch überzeugt, dass es unter uns ausreichend und genug Menschen geben wird, die sagen werden, ich habe die Gerechtigkeit Gottes nicht selten erlebt. Und ich kann zu 100% zustimmen, der Herr ist gerecht. Ich möchte von vornherein sagen, dass ich auf keinen Fall den Anspruch erhebe, dieses Thema vollkommen aus der Bibel erschöpft zu haben, weil die Gerechtigkeit Gottes von Anfang bis Ende so einen dicken roten Faden hat, dass es für mich schwierig war, mich auf Bibeltexte festzulegen. Deswegen habe ich auch keinen Predigttext, sondern werde immer wieder ein paar Verse erwähnen, hoffentlich nicht zu viele. Ich werde versuchen, einen Faden durch die Predigt zu halten, dass wir verstehen, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht. Ja, von vornherein möchte ich uns alle einladen, dass wir der Gerechtigkeit Gottes unmissverständlich und kompromisslos zusagen und zustimmen. Es bringt uns nichts, sich gegen die Gerechtigkeit Gottes zu wehren. Letztendlich hat Gott das letzte Wort, weil er gerecht ist. Warum ist er gerecht? Er hat uns geschaffen. Er hat seinen Willen an uns vollbracht. Er hat uns geliebt. Er wollte, dass wir leben, dass du und ich ganz speziell auf dieser Welt leben, aber auch ein Leben zu seiner Ehre sind. Und möchte seine Gerechtigkeit durch uns vollbringen. Psalm 11, Vers 7, denn gerecht ist der Herr, Gerechtigkeit liebt er. Aufrichtige werden sein Angesicht schauen. Psalm 119, Vers 142. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Dein Gesetz ist Wahrheit. So steht es geschrieben. Ob wir jetzt über das Wort diskutieren oder nicht, ich wünschte, dass wir zustimmen. Ja, die Frage nach der Gerechtigkeit ist eine sehr schwierige Frage. Ist es gerecht, dass wir in unserem sozial gerechten Staat so behandelt werden in verschiedenen Bereichen, vielleicht in unserer neuen Politikregierung? Werde ich gerecht behandelt von meinem Arbeitgeber und den entsprechenden gerechten Lohn? Werden unsere Kinder in der Schule gerecht erzogen und belehrt? Liebe Freunde, diese Frage nach der Gerechtigkeit hört nicht auf. Aber wir tun gut daran, uns unserem gerechten Gott auszuliefern und sagen, Herr, du bist ein gerechter Gott und du wirst es ewig hinausführen in deiner Gerechtigkeit. Und ich möchte am Ende nochmal darauf hinweisen. Nun möchte ich mit einem Bild anfangen, das ich hier vorbereitet habe lassen. Das ist die Frau Justitia, die durchaus vielen bekannt ist. Einige mögen es vielleicht zum ersten Mal sehen. Einige Dinge fallen uns auf. Wir sehen deutlich, dass sie in einer Hand das Schwert hält, in der anderen Hand eine Waage hält und ihre Augen sind verbunden. Was mag das alles zu bedeuten? Nun, diese Frau Justitia ist aus dem Mittelalter übernommen worden von den Römern und die Römer hatten da so eine gewisse Mythologie dabei. Die verbundenen Augen bedeutet ein gerechtes Urteil ohne Ansehen der Person. Also nicht, dass sie blind ist, aber kein Ansehen der Person. Die Waagschale, Schalen oder die Schallwaage in ihrer rechten Hand bedeutet, dass das Urteil sehr genau abgewogen wird. Und das Schwert in der anderen Hand bedeutet, und wenn es darauf ankommt, wird das Urteil mit einer Schärfe durchgezogen und aufs Schärfste verurteilt. Dankeschön. Ist Gott gerecht? Diese Frage können wir beantworten, wie wir möchten. Einige, die Ja sagen werden oder die sich vielleicht heute entscheiden werden, Gott ist gerecht, werden eine weitere Frage stellen. Ist Gott immer gerecht? Oder macht Gott Ansehen der Person? Die Pharisäer hatten es erkannt. Und sie kamen zu Jesus und sagten, wir wissen, dass ohne Ansehen der Person Gott ist. Wir haben schon einige Verse zitiert, daraus wir schließen können, Gott ist gerecht. Die Zustimmung, dass Gott immer gerecht ist, ist eine bewusste Entscheidung, ob ich daran glaube und will, dass Gott mein ewiger gerechter Herr ist, der immer gerecht ist. Auch wenn ich es manchmal nicht verstehen kann und mein Verstand ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil mein Verstand sehr, sehr eingeschränkt und begrenzt ist. Wir sehen nur kurzsichtig, von jetzt bis gleich. Aber was ist danach? Was ist hinter der Wand? Aber Gott ist ein allwissender Gott, ein allmächtiger Gott, ein allgegenwärtiger Gott, der sein Wort hält in Ewigkeit und sich nicht widerspricht. Gott möchte in seiner Liebe und Gerechtigkeit uns näher zu sich ziehen und will, dass wir hineinwachsen in seine Gerechtigkeit, bis wir ein vollkommenes Zustimmungswort haben und sagen, ja, du bist ein ewiger, gerechtiger Gott, der in mein Leben hineinwirken darf, weil du mich geschaffen hast, du hast mich erkauft, du hast alles getan, damit ich dein Eigentum in Ewigkeit bin. Ich möchte mit einem kleinen Beispiel es vielleicht plastisch darstellen, wie Gott es sich wünscht, dass wir in Ewigkeit sein Eigentum und seine Gerechtigkeit sind. Ein 10-jähriger Junge bekam zu seinem 10-jährigen Geburtstag ein Geschenk. Das Geschenk war eine Schachtel, und zwar waren das viele Teile, weiß ich nicht, ob 100 oder mehr, keine Ahnung. Jedenfalls sollten aus diesen Teilen ein Schiff zusammengestellt werden, also so ein Konstruktschiff. Dieser Junge hat sich sehr damit beschäftigt und war letztendlich sehr froh, als er dieses Schiff zusammengestellt, zusammengeklebt und aufgebaut hatte. Er spielte damit fast jeden Tag und freute sich riesig darüber. Doch eines Tages wurde ihm das Schiff gestohlen. Er war sehr traurig darüber, aber er stand vor der Tatsache, dass das Schiff weg war. Eines Tages war er mit seinen Eltern unterwegs in der Stadt und sie gingen durch die Einkaufsstraße und plötzlich sieht er im Schaufenster sein Schiff stehen. Er schaut noch einmal hin, ein drittes Mal, und stellt fest, es ist sein Schiff zu einem bestimmten Verkaufspreis. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Dieses Schiff gehört mir. Er geht in das Geschäft, spricht mit dem Verkäufer und versucht ihm zu erklären, dass das Schiff ihm gehört, er möchte dieses Schiff haben. Jedoch nicht gegen den Kaufpreis, das wäre ja kein Problem. Aber er sei der Eigentümer dieses Schiffes. Nun, der Verkäufer ließ sich nicht darauf ein und bestand darauf, dieses Schiff gehört mir und ich verkaufe es zu dem entsprechenden Preis. Wenn du willst, kannst du es kaufen. Ansonsten bleibt es hier weiter im Schaufenster stehen. Der Junge ging traurig zwar raus, aber er sagte sich, dieses Schiff habe ich gebaut und ich werde es mir zurückholen. Er sammelte Geld, machte so viel wie möglich alles zu Geld, um diesen Kaufpreis, ich weiß nicht, was der Kaufpreis war, zu ersparen, um sich dieses Schiff zurückzuholen. Als er dann genug gespart hatte, ging er dann zum Verkäufer und kaufte dieses Schiff, nahm es, brachte es nach Hause und dann umarmte es und sagte zu dem Schiff: So, liebes Schiff, jetzt gehörst du mir doppelt. Einmal, ich habe dich gemacht und zweitens habe ich dich zum vollen Preis gekauft. Jetzt gehörst du mir doppelt. So ungefähr geht es unserem allmächtigen Gott und himmlischen Vater. Er hat uns gemacht, aber durch den Sündenfall damals sind wir gestohlen worden von unserem himmlischen Vater. Aber unser Vater ließ nicht nach. Er wollte uns unbedingt zurückholen. Deswegen hat unser Vater den Kaufpreis bezahlt, der würdig war, uns zu erkaufen und uns wieder zu seinem Eigentum zu machen. Deswegen gehören wir ihm doppelt als Geschöpf Gottes. Frage ist, gehörst du ihm schon doppelt oder nur noch einmal, weil er dich geschaffen hat? O, möge Gott Gnade geben, dass unsere Herzen sich zu diesem allmächtigen Gott wenden, damit wir ihm doppelt gehören, damit wir den Kaufpreis in Anspruch nehmen und seiner Gerechtigkeit nach sein Eigentum in Ewigkeit werden und einmal als Aufrichtige sein Angesicht schauen könnten. Eine nächste Frage stellt sich uns: Wie erkennen wir, dass Gott gerecht ist? Ich möchte dazu ein paar Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Römer Kapitel 1, Verse 16 und 17. Ich werde später auch noch einige andere Römerstellen lesen. Der Römerbrief ist ja das offene Tor zum Evangelium und erklärt uns das Evangelium. Natürlich gibt es auch viele andere Bibelstellen und auch Bücher, und auch die Evangelien selbst erklären uns das Evangelium. Auch der Galaterbrief, nicht zuletzt. Aber der Römerbrief ist in besonderer Weise Gesetz und Gnade und so weiter. Ja, Römer Kapitel 1, 16 und 17, und das ist der Brief, den Paulus geschrieben hat, nachdem er ja unterwegs war, die Gemeinde Jesu zu verfolgen, aber dann machte Gott einen Halt in seinem Leben und holte ihn zurück und machte ihn zu einem Werkzeug zu seiner Ehre. Römer Kapitel 1, 16 und 17, und dieser Paulus, der dann ein gutes Werkzeug Gottes wurde, schreibt dann: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Wie war unsere Frage? Wie erkennen wir, dass Gott gerecht ist? Es gibt ein offenes Tor oder Tür, durch die wir die Gerechtigkeit Gottes erkennen können, und das ist durch den Glauben. Es stellen sich zig kritische Fragen, und wir könnten über unser Alter hinaus mit Gott diskutieren, ob er gerecht ist. Aber wenn wir uns offen vor Gott darstellen, einsichtig: Ich bin deiner Gerechtigkeit schuldig, und anerkennen, dass es einen gerechten, ewigen Gott gibt, dann nur durch den Glauben. Und wie wunderbar ist es, dass Gott es so gemacht hat, dass nicht mehr als nur durch den Glauben. Häufig wird gesagt, was günstig oder billig ist, ist auch nichts wert. Aber liebe Zuhörer, in diesem Fall ist es genau umgekehrt. Es ist keine billige Gnade. Es ist keine vergängliche Wegwerfgnade. Es ist eine bedeutende, ewige Gnade, die uns Gott zuteil hat werden lassen. Und auf Grundlage dieser seiner Gnade dürfen wir durch den Glauben an den Herrn zu ihm kommen. So einfach ist das. Ich lese es noch einmal. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Nicht aus guten Taten, nicht durch die Einhaltung des Gesetzes, nicht durch unser frommes, äußerliches frommes Leben. Nein, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und Gott schaut in unsere Herzen und weiß, wie wir es meinen. Nun, Welche Gerechtigkeit kann der Mensch Gott vorweisen? Ich möchte zurückgreifen auf das Bild, das wir gesehen haben. Was hat schon die Gerechtigkeit der Menschen oder die Frau Justitia mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun? Nein, sie hat nichts zu tun. Es ist genau das Gegenteil. Und die Gerechtigkeit der Menschen ist mit Recht zu bezweifeln. Ja, durchaus sind da gerechte Handlungen gewesen, haben stattgefunden, aber nicht zu Recht erfüllt sich sein Wort. Und die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen. Und diese Ungerechtigkeit sehen wir fast oder vielleicht auch sogar täglich, die in unserer Welt geschieht. Aber das wollen wir so einmal stehen lassen. Welche Gerechtigkeit also kann der Mensch Gott vorweisen? Gar keine. Wir haben keinen einzigen, auch nicht den geringsten Anspruch, Gott irgendeine Gerechtigkeit vorzuweisen. Ich möchte hier ein paar Verse vorlesen aus Römer 3. Auch teilweise Zitat aus dem Alten Testament, aber Paulus greift es hier auf. Römer Kapitel 11, Entschuldigung, Kapitel 3, 9 bis 20. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht, also einen Vorzug gegenüber dem Volk Israel. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also, Altes Testament, Erkenntnis der Sünde, durchs Gesetz. Im Neuen Testament, durch den Glauben. Kein Unterschied, Juden oder Heiden, alle unter demselben Wort, durch den Glauben. Das ist ein wunderbares Wort und dann lesen wir die weiteren Verse bis Vers 24. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Auch dieser Text bezeugt und bestätigt durch den Glauben, besteht unsere Gerechtigkeit und Rechtfertigung vor Gott. Nun können sich noch weitere Fragen uns bei diesem Thema öffnen und stellen. Ich möchte nur noch auf eine Frage eingehen. Wenn wir behaupten, dass Gott gerecht ist, wie können wir es beweisen? Nein, beweisen können wir es nicht. Es ist eine Glaubenserfahrung. Es ist ein Glaubenserlebnis, das du und ich erfahren dürfen. Nun, warum ist Gott gerecht, wenn wir sagen, dass er gerecht ist? Und hier möchte ich auf den Höhepunkt seiner Gerechtigkeit, Gnade, Liebe und Treue eingehen, die Gott uns Menschen erwiesen hat. Und da kommen wir nicht drum herum, dass wir auf die Leidensgeschichte unseres Herrn zurückkehren, weil Gott, der gerechte, allmächtige Vater im Himmel, es so gewollt hat in seiner Liebe und Gerechtigkeit und das als Opfergabe hingab, damit wir rechtfertigt vor Gott werden. Matthäus Kapitel 27. Matthäus Kapitel 27, Abvers 45 lese ich. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt aus der gesamten Leidensgeschichte. Und wir haben vor 3 Wochen das Triumphfest gefeiert, die Auferstehung unseres Herrn, was der Kreuzigung vorausgegangen ist. Matthäus 27, Abvers 45. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: er ruft Elia. Und sogleich rief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. In den anderen Evangelien lesen wir, dass er seinen Geist in die Hand Gottes oder Gott übergeben hatte, seinem Vater. Die Leidensgeschichte ist natürlich viel länger und beinhaltet viel mehr. Aber das ist der Höhepunkt, wo die ewige Gerechtigkeit für uns durch seine Gnade am Kreuz von Golgatha erwirkt wurde. Von der 6. Stunde bis zur 9. Stunde zog eine Finsternis über das ganze Land, und da lesen wir: um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist dort geschehen? Da ist der ewige, heilige Gott von Jesus gewichen, und er musste weichen, weil es ein heiliger Gott war, der mit Sünde, mit deiner und meiner, mit unserer ewigen Sünde nichts zu tun haben konnte. Und da wurde Jesus alleine vom Vater gelassen, damit dieses Opfer die Freiheit in Christus erwirkt und wir von unserer Schuld befreit werden. Da hat Jesus im Todeskampf gekämpft für unsere Sünden und mit seinem Leben bezahlt. 3 Stunden lang in einer Finsternis alleine gewesen, damit der Kaufpreis vollständig und vollkommen bezahlt werden kann. Man könnte darüber natürlich noch viel mehr sagen, aber wenn wir das im Auge behalten, dass unser Herr Jesus mit seinem Leben, mit seinem Kampf dort für unsere Schulden bezahlt hat und wir das für unser Leben mitnehmen, ihm dafür unser Leben als Opfergabe darstellen, so haben wir schon viel bekommen. So möge Gott Gnade geben, dass wir das, was Christus am Kreuz von Golgatha erwirkt hat, für unser praktisches Leben mitnehmen und dass dieser Herr und der auferstandene Herr auch der gerechte Herr unseres Lebens sein könnte. Ich möchte zum Schluss etwas aus dem Mittelalter weitergeben, was natürlich ein schwaches Bild, aber vielleicht es uns hilft, zu zeigen, welch eine Liebe und Gerechtigkeit Gott dort am Kreuz für uns zeigen ließ. Es war irgendwo in Kurdistan, also irgendwo da, wo einige Stämme es gegeben habe, die sich gegenseitig bekriegt haben, also im Mittelalter. Und es gab ein Volk, die hatten einen Anführer, und der Anführer, der war so stark und so gerecht unter ihnen. Alles, was er tat und was er sagte, da folgte die ganze Mannschaft ihm hinterher, und sie durchzogen einige Ländereien und hatten große Siege errungen. Und überall, wo dieses Heer gefragt wurde oder die Soldaten: warum habt ihr so viel Erfolg? So wurde immer auf den Anführer hingewiesen, auf den Schemel, Schemel der Gerechte. Und sie sagten: alles, was Schemel uns sagt, das ist Wahrheit. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, wir folgen ihm. Und deswegen haben wir so viele Siege zu verzeichnen. Nach einigen Feldzügen hatten sie dann einige Tage Pause, wo sie dann ausruhen konnten. Und sie haben sich dann in ihren Zelten ausgeruht. Aber dann gab es irgendwie eine Information oder eine Botschaft, was unter ihnen stattfand. Es wurde berichtet, Und in unserer Mitte befindet sich ein Dieb. Und zwar ist in einigen Zelten einiges entwendet worden. Einige goldige Dinge, Ketten, Ringe, aber auch der goldene Kelch vom Schemel der Gerechte wurde gestohlen. Und so haben sich die Soldaten untereinander unterhalten und da gab es dann auf einmal zwei Lager. Die einen sagten, hier müssen wir den Feind unbedingt herausfinden, diesen Dieb unter uns. Und er muss bestraft werden. Und es gab dafür die Strafe des Diebstahls, die härteste Strafe. Und das war die Strafe der Bastarnade. Und so haben sie sich unterhalten und aber gesucht. Nach einigen Tagen erklang eine Botschaft, der Dieb ist festgestellt und auch gefasst. Und alle waren dann gespannt und schauten und fragten sich, wer ist wohl der Dieb unter uns? Es kann doch nicht wahr sein. Einer unserer Kameraden ist der Dieb. Es war aber auch so, dass der Schemel, der Gerechte, seine Mutter unendlich liebte und immer diese Mutter dabei hatte, auch hier. Aber dann wurde gesagt und festgestellt und hingewiesen, dass dieser Dieb sich als seine eigene Mutter erzeigte. Und da gab es wieder zwei Parteien und die einen sagten, das kann doch nicht wahr sein. Schemuel, der seine Mutter so liebt und überall dabei hat, auch hier, dass sie jetzt bestraft wird mit der Strafe der Bastarnade, weil sie einige Dinge gestohlen hatte. Die anderen sagten, nein, können wir nicht machen. Aber auch dann die anderen, gerecht ist gerecht, Strafe muss durchgeführt werden und für den Diebstahl muss entsprechend die Strafe der Bastarnade vollzogen werden. So wurde dann bekannt gegeben, dass ein Tag später die Strafe durchgeführt wird. Da wird die Mutter entsprechend gefesselt, nach vorne gebracht, in ihre Mitte und sollte dort bestraft werden. Doch bevor sie bestraft wird, kam Schemuel nach vorne und sagte, halt, die Strafe wird vollzogen, aber nicht an meiner Mutter, sondern an mir persönlich. Dann wurden die Ketten, die Riemen an den Schemuel der Gerechten angelegt. Er wurde dann auf diesen Holzblock festgeschnallt und dann mit der Strafe der Bastarnade durchgeführt, durchgeprügelt, bis das Blut zu erkennen war und er nur noch hinausgeschleift werden konnte. Sicherlich ein schwaches Bild, aber ein Bild dafür, dass Gott, der gerechte Gott, uns geliebt hat. So geliebt hat, dass er nicht wollte, dass wir verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Aber auch gerecht, dass er ein Opfer hingegeben hat, welches in der Lage war, unsere Schulden und Sünden zu bezahlen. Und das war sein eigener Sohn, von dem wir gelesen haben, der am Kreuz in der Finsternis hing und für dich und für mich gebüßt hat. Ich möchte abschließen mit zwei Bibelstellen, auch aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Römer Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Ziel unseres gerechten Gottes, dass wir Menschen zum ewigen Frieden gelangen könnten. Und das nur aus Glauben. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann weiter Römer 12, 17 und 19. Und das ist vielleicht ein Vorschlag, ein Wunsch unseres Herrn, dass wir seinem Wort folgen und das in unser praktisches Leben aufnehmen und das in unserem praktischen Leben anwenden. Römer 12, Abvers 17. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel es an euch liegt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und damit möchte ich abschließen und wünsche uns allen, dass wir uns vollkommen, kompromisslos in die Gerechtigkeit Gottes hineinlegen, uns einwenden, damit er durch seine Gerechtigkeit in unserem Leben sichtbar werden könnte. Amen.